Wenn man aber dann mal mit all diesen Frauen, die sozusagen dasselbe beruflich machen und die man in den sozialen Medien eher so bewundert hat, wenn man mit denen dann mal an einem Tisch sitzt und sich mal anhört, was ist eigentlich die Wahrheit und wie geht eigentlich ihr Leben wirklich und welche Struggles hat sie, das ist auch so erleichternd. Das ist, es entlastet total zu sehen, ach guck an, also die kocht auch nur mit heißem Wasser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Es geht um alles, was zu der Welt der Public Relations dazugehört. Und die ist so bunt wie ein Karussell auf der Kirmes. Und es geht genauso auf und ab. Mein Name ist Henrike Redeker und ich bin PR-Expertin, Mentorin und systemische Coach. In meinem Podcast möchte ich über PR-Vorurteile aufklären und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge PR-Karussell. Ich spreche heute mit Kira Brück. Kira ist freie Journalistin und schreibt für, würde mal sagen, so die allerwichtigsten Medien, die es im deutschsprachigen Raum gibt und die ich auch besonders gerne lese. Außerdem ist sie Autorin und Dozentin und Gründerin der Fine Writer Society zusammen mit Julia Hackober. Aber das erzählt Kira gleich nochmal alles persönlich und ein bisschen ausführlicher. Mit Julia habe ich aber auch schon mal eine Folge aufgenommen. Das heißt, jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, wenn man da auch noch mal reinhören möchte. Wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren und tauschen uns regelmäßig aus, würde ich sagen. Und das schätze ich total. Wir haben jetzt schon einige Themen besprochen und teilweise, ja, würde ich sagen, werden das immer sehr intensive Gespräche. Und daran wollen wir euch jetzt so ein bisschen teilhaben lassen. Ihr könnt quasi jetzt einmal reinhören und Mäuschen spielen bei dem, was wir so, ja, was wir so miteinander austauschen und worüber wir reden. Es soll heute vor allem um Verbindlichkeit gehen und zwar zum Thema Community und zu einem Thema, wo jetzt viele von uns KommunikatorInnen vielleicht auch nochmal aufhören oder vielleicht auch einen Seufzer ausstoßen, und zwar das Thema Ghosting, mit dem Kira sich auch beschäftigt hat. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal rein. Erstmal herzlich willkommen, liebe Kira.
Vielen lieben Dank. Hallo.
Ich habe jetzt ja schon so ein bisschen was über dich erzählt, aber vielleicht sagst du auch noch mal kurz, was du genau machst und was man über dich und über deine Arbeit wissen sollte.
Sehr gerne, genau. Ja, ich bin Kira Brück. Ich bin seit genau 10 Jahren in Berlin. Vorher habe ich lange in München gewohnt. Ich habe da auch an der Boder Journalistenschule volontiert. Also ich bin eine ausgebildete Magazinjournalistin. Das ist auch so mein Hauptteil, den ich heute mache. Also ich schreibe für viele große deutsche Magazine und bin auch freiberuflich Textchefin bei der Strive. Das ist ein Wirtschaftsmagazin für Frauen, das in Hamburg gemacht wird. Genau, ansonsten schreibe ich so einmal im Jahr ungefähr ein Buch, also auch unter meinem eigenen Namen, aber auch als Ghostwriterin oder Co-Autorin für Prominente. Ich bin Dozentin an der FU Berlin und an der Boder Journalistenschule. Ich moderiere auch ein kleines bisschen und genau, das ist so mein Geschäftsmodell, so ein bisschen alles, was Spaß macht.
Ja, klingt total gut. Ich kann jetzt schon mal empfehlen, Kira auf jeden Fall auf Social Media zu folgen, weil man da wirklich richtig tolle Einblicke bekommt, auch in den Beruf, würde ich sagen, als Journalistin, aber auch in die super coolen Themen, die du so behandelst. Und eines davon, das picke ich mir jetzt als allererstes raus, ist die Fine Writer Society. Das habe ich eben schon angesprochen. Ich war vor kurzem bei euch als Gästin dabei und durfte bei eurem Format Lunch and Learn was zum Thema Personal Branding erzählen und habe da auch noch mal gemerkt, wie toll diese Community ist, die ihr da aufgebaut habt. Dieses klein, wirklich sehr nischig, aber total offen und auf Augenhöhe. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Idee, die ihr da gehabt habt. Erzähl doch noch mal kurz ganz genau, was ihr da macht und warum es solche kuratierten Räume braucht.
Genau, also Julia Hackober und ich, wir hatten die Idee, dass wir gesagt haben oder dass wir gemerkt haben, wenn man mit freien Journalisten oder Journalistinnen spricht, alle haben im Grunde genommen die gleichen Sorgen, Nöte, Ängste, machen sich die ähnlichen Gedanken und alle sitzen sie an ihrem Küchentisch und denken, sie sind allein mit diesem Problem oder mit diesen Sorgen. Und da haben wir gedacht, ja, okay, also wir müssen ja die Leute einfach mal zusammenbringen. Das gibt's doch nicht, ne? Dass wir uns viel zu wenig austauschen und wirklich, also meine absolute Überzeugung ist, wir müssen über Geld sprechen. Also es ist sowieso eine Branche, in der man kommt einigermaßen über die Runden, aber so richtig reich wird man davon wahrscheinlich eher weniger. Und wir müssen über Geld sprechen. Und diese Haltung ist, also meine Haltung ist, wenn eine Kollegin für den ähnlichen Text bei derselben Redaktion weniger Geld bekommt, dann ist das für mich schlecht, weil dann werden die immer buchen und nicht mich. Und ich möchte mehr Geld haben. Also wäre es gut, wenn wir alle mehr Geld haben wollen. Das geht aber nur, wenn wir einen Safe Space haben, in dem wir über Kohle, über Altersvorsorge, über Auftraggeber etc. sprechen können. Und dann haben Julia und ich gedacht, okay, sowas gibt es ja noch gar nicht. Und mein Hauptgrund war, dass ich halt weiß, dass eben die Kolleginnen, also die festangestellten Kolleginnen und Kollegen, die machen auch öfter mal mit ihren Redaktionen so Retreats, die fahren mal wohin. Und ich dachte mir immer so, Mann, ich will sowas auch haben. Und das ist natürlich so ein Faktor, als Freiberufler hat man eben keine Weihnachtsfeier. Man muss sich all sowas selbst organisieren und eben auch ein Retreat. Und dann dachte ich mir so, okay, dann organisieren wir das selbst. Und das Verrückte war, dass unser erstes Retreat, das war im März 25, das war innerhalb von kürzester Zeit ausgebucht.
Ja,
Und jetzt
Wahnsinn.
mittlerweile sitzen wir am vierten Retreat, das hoffentlich im Herbst stattfindet. Und es ist verrückt, wie groß der Bedarf einfach ist. Und also genau, es gibt also einmal diese Retreats zweimal im Jahr. Einmal im Jahr machen wir davon eins mit Coaching, wo wir wirklich an unseren Themen arbeiten, beispielsweise Resilienz. Dann gibt es verschiedene Dinnerabende. Es wird jetzt auch im Herbst, im Oktober in Hamburg im Fontenay Hotel einen Salon geben, wo wir mit Afternoon Tea uns zusammenfinden. Und genau, und dann gibt es dieses monatliche Lunch and Learn Format, wo wir uns von den Besten ihres Faches was erklären lassen. Genau, das ist ein digitales Format. Und die Idee ist halt immer, wir kommen zusammen, wir wollen uns austauschen und wir wollen vor allem besser werden. Also es soll kein Jammerverein sein. Wir wissen alle, die Branche ist, wir wissen alle, es ist gerade Wirtschaftskrise, die Branche ist schwierig, aber wir wollen besser werden, wir wollen zufriedener sein, wir wollen resilienter sein. Und deswegen müssen wir uns zusammenfinden.
Der letzte Satz, den finde ich total schön, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass so Communities wieder wichtiger werden als zum Beispiel Reichweite. Ja, also klar, alle reden irgendwie darüber, ne? Communities schlagen Reichweite, aber so richtig ja auch irgendwie nicht, ne? Weil Reichweite ist immer noch ja bei den meisten irgendwie an erster Stelle, würde ich sagen, ja. Aber also ich merke es schon, auch wenn ich mit Kundinnen rede, dass diese Communities, die wirklich aktiv sind, so wie das bei euch ja auch ist, dass das immer wertvoller wird, ne?
Ja, also ich kann nur sagen,
Ja.
ich bekomme über diese Fine Writers Society, über unser Netzwerk einfach echt auch viele Jobs. Weil wir uns natürlich dahin Jobs hin und her beamen, ja, und sagen, hey, ich habe da was, ich schaffe das nicht, wer will das machen? Das ist total wertvoll. Und was ich noch sagen wollte zum Thema soziale Medien, ich habe das Gefühl, dass eben gerade durch Instagram und LinkedIn, wo wir uns natürlich alle immer von unserer besten Seite präsentieren und alle für uns selbst trommeln, dass da auch was, wie soll ich das sagen, das schafft weniger Verbindung, sondern vielmehr, oh Gott, die sind alle so erfolgreich, oh Gott, jetzt hat die schon wieder für das tolle Magazin geschrieben, jetzt war die auf dem Event eingeladen und ich lag auf dem Sofa am Abend, ja. Warum bin ich nicht da eingeladen? Warum hat an mich niemand gedacht, ja? Und das entzweit uns eher, diese sozialen Medien. Und wenn man aber dann mal mit all diesen Frauen, die sozusagen dasselbe beruflich machen und die man in den sozialen Medien eher so bewundert hat, wenn man mit denen dann mal an einem Tisch sitzt und sich mal anhört, was ist eigentlich die Wahrheit und wie geht eigentlich ihr Leben wirklich und welche Struggles hat sie, das ist auch so erleichternd. Das ist es, es entlastet total zu sehen, ach guck an, also die kocht auch nur mit heißem Wasser. Genau, ja. Und das ist, finde ich, sehr heilsam und ich glaube, wir brauchen viel mehr Verbindung, mehr denn je miteinander, echte Verbindung. So, ja.
Und das find ich auch total. Und ich bin davon überzeugt, auch dass durch diese Verbindung dann auch die Verbindlichkeit wiederkommt. Ne, dass man auch an Dingen festhält und auch Dinge auch durchzieht, die man zugesagt hat. Ne? Das entsteht ja mehr, wenn du mit jemandem verbunden bist. Ne? Auf jeden Fall.
Total, voll, auf jeden Fall. Deswegen rate ich auch immer, wenn mich jemand fragt, wie macht man das, wie kommt man mit Redaktionen in Kontakt, ich rate immer, wenn ihr wo reinkommen wollt, bietet den Redakteuren oder ResortleiterInnen oder Textchefs oder mit wem auch immer ihr in Kontakt habt, bietet an, dass ihr mal einen Kaffee trinken geht. Ja? Wenn man sagt, okay, ich bin sowieso mal für 3 Tage in Berlin oder in Hamburg oder in Köln oder in München, weil ich da etwas zu tun habe, dann hängt ein Tag dran und versucht euch mit Leuten zu treffen. Weil in dem Moment, wo die euch einmal begegnet sind und ihr vielleicht die 3,50 € in die Hand genommen habt und die auf einen Kaffee eingeladen habt, das vergessen die nicht mehr. Und wenn ihr dann das nächste Mal den Themenpitch schickt, dann erinnern die sich daran. Dann denken die sehr, ja, guck mal, das war doch die, ist voll nett von der damals gewesen. So.
Also aufpassen, das war jetzt der erste sehr, sehr, sehr gute Tipp von Kira, aufschreiben. Ich glaube, den Stift können wir jetzt auch in der Hand behalten, weil da kommt jetzt sicherlich noch viel, viel mehr. Ich wollte mit dir aber auch, und da sind wir auch so ein bisschen darauf gekommen, dass wir jetzt unbedingt auch eine Podcast-Folge machen, nochmal ein Thema ansprechen, weil du hast nämlich einen Artikel geschrieben und den habe ich bei Social Media gesehen, bei dir. Und zwar ging es darum, also der Titel von dem Artikel war Die Redaktion, die mich ghostete. Und du hast den für journalist.de. War das nur online oder auch
Nee,
Print?
es war Print, ja. Also
Okay,
Print und
Print, Print.
online, genau, ja.
Genau. Und ja, das ist ja irgendwie so ein Thema, was ich auch schon super lange kenne. Und später frage ich dich auch noch nach mehr Tipps, warum, wie man das verhindern kann. Einen hast du gerade eben schon geteilt. Aber ich würde es von dir gerne noch mal wissen. Wie bist du darauf gekommen, dass du das thematisiert hast? Und warum ist das so wichtig für dich gewesen?
Ja, ich bin darauf gekommen, weil mich immer mehr Kolleginnen und Kollegen angeschrieben haben, also auch Leute, die ich wirklich nur aus den sozialen Medien kannte. Mit denen hatte mich aber verbunden, dass sie für dieselben Hefte oder Magazine schreiben und die mir dann geschrieben haben, du pass auf, die Leute, mit denen ich immer Kontakt hatte, die antworten mir gar nicht mehr. Antworten die dir, was so, was da los ist? Ich weiß, ich komme überhaupt nicht mehr weiter. So, und das ist mir öfter passiert, immer wieder. Und dann habe ich dann mal. Und das ist so, ich fange dann so an, ne, so das so aufzuspüren, so, ne? Und dann fange ich irgendwie an, wenn ich abends auf einem Termin bin, auch mal so ein bisschen rumzufragen bei den Kollegen, ist dir das auch aufgefallen? Wie ist da so die Stimmung? Was meinst du so? Und dann dachte ich so, okay, krass, ich glaube, ich habe hier irgendwie voll Nerv getroffen irgendwie. Und da dachte ich, ich muss da mal was drüber schreiben, über Ghosting. Ja, und ich kannte das Thema aber natürlich auch von der anderen Seite, von meiner Zeit beim Boda Verlag und auch beim Bauer Verlag. Ich hatte mich da, als ich da neu war, immer gewundert, dass die Redakteurinnen und Redakteure nicht ans Telefon gehen, wenn es klingelt. Da war ich halt noch so Volontärin, ne? Und ich dachte so, naja, also man geht doch ans Telefon. Bis mir dann klar wurde, die gehen nicht ins Telefon, weil sie denken, da rufen jetzt PR-Leute an, die ihnen irgendwas andrehen wollen. Und dafür haben sie jetzt keine Zeit, dafür haben sie jetzt keine Lust, also gehen sie einfach gar nicht ans Telefon. Und das ist mir da zum ersten Mal begegnet, dass man wirklich die Leute aktiv ghostet, also eine aktive Entscheidung trifft, ich gehe nicht ans Telefon. Und dass das jetzt aber auch bei Journalisten untereinander so ist, das fand ich absolut krass und ich dachte, darüber muss ich jetzt was schreiben und du kannst dir nicht vorstellen, was ich an Reaktionen ausgelöst habe. Ich habe es dann kurzzeitig sogar bereut. Wir haben so viele Leute geschrieben und wollten eben erzählen, wie es ihnen damit geht und es war Wahnsinn. Ich war wirklich der Kummerkasten eine Zeit lang.
Ja, krass. Ja, coole Geschichte, was du gerade gesagt hast, ne, mit dem ans Telefon gehen. Ich muss sagen, wenn ich so überlege, so vor Pandemie, ne, als wirklich ja auch viele noch in den Redaktionen saßen, da hatte ich immer das Gefühl, wenn man anruft, erreicht man auch jemanden. Also da hatte ich das Gefühl gar nicht. Bei mir ist es, ich finde es eher das Thema E-Mail, dass man auf E-Mails nicht keine Antwort kriegt. Ne? Da habe ich letztens auch einen Instagram-Post zu gemacht, dass ich zum Beispiel finde, eine Antwort wie, du, das passt bei uns nicht, aber trotzdem danke, das ist für mich genauso viel wert eigentlich, wie wenn was daraus entsteht.
Krass, okay,
Ne?
interessant.
Weil ich dann für mich weiß, okay, das Thema passt da jetzt einfach nicht rein.
Und die Person hat
Gleichzeitig,
es gelesen,
die hat es aber gelesen,
ja.
ja, oder zumindest hat sie die Überschrift gelesen und hat schon gewusst, das passt irgendwie nicht. Ne? Und ich kann das dann auch abschließen für mich. Ne? So, und klar, bei mir ist es natürlich auch so, ich hab ja AuftraggeberInnen, ja, denen ich auch Rechenschaft schuldig bin. Ne? Und ich weiß noch, dass früher, als ich noch in der Agentur war, war das dann immer so, ja, nicht erreicht, ja, keine Antwort hat man dann irgendwie so weitergegeben. Ne? Aber das finde ich zum Beispiel total wertvoll, wenn es auch einfach eine klare Absage ist. Das finde ich ist, und
Und
das finde ich, das beweist ja auch, dass man durchkommt, ne? Und dass man den Kontakt hat. So. Und auf der anderen Seite, und da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, die andere Seite, ne? Die Seite jetzt, du als freie Journalistin oder auch Festangestellte in einer Redaktion zum Beispiel, da diese E-Mail-Flut, die da auch reingehen muss, ne, zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Und das ist was, was ich zum Beispiel auch oft höre in meiner PR-Sprechstunde. Ja, kann ich mir nicht einfach so einen Verteiler kaufen? Oder ich gucke doch einfach bei Zimpel und lass mir dann irgendwas raus, ne? Und dann werden natürlich, keine Ahnung, das sind die neuen Autoreifen in Pink, werden dann an alle möglichen E-Mail-Adressen versendet. Und es hat natürlich dann auf der anderen Seite gar keinen Mehrwert, ja. Das kann ich auch verstehen, dass man nicht auf alles antworten kann, ne?
Genau, also wo ich total, also wenn ich Mails von PR-Leuten bekomme und ich sehe zum Beispiel, da steht dann lieber Kira Brück. Ja, das sind schon so Sachen, wo ich denke, ja, okay, man kann ja mal kurz googeln, ob ich Frau oder Mann bin, so. Oder oft ist es auch so, dass, oder was heißt oft, manchmal kriege ich E-Mails mit ganz, also wo ich sehe, okay, das sind unterschiedliche Schriftgrößen und unterschiedliche Schriften in dieser E-Mail. Also wurde die so zusammengetackert aus verschiedenen Mails oder Komponenten, I don't know. Oder ganz häufig kriege ich auch E-Mails, wo dann so steht, ja, wenn du bei dem Termin nicht kommen kannst, vielleicht jemanden aus deiner Redaktion schicken. Und dann denke ich mir immer,
Deine große Redaktion.
aus meiner Redaktion denke ich mir so, okay, und dann schreibe ich auch wirklich zurück, ich bin Freiberuflerin, ich bin freie Journalistin, das sieht man überall im Internet, ja. Ich habe keine Redaktion, ich habe ein Journalistenbüro, ja. Also genau, und dann habe ich irgendwie auch keine Lust mehr zu antworten, manchmal, ja, weil ich mir so denke,
Das verstehe
wenn
ich.
ihr so ungenau seid
Das
und
verstehe
euch auch
ich.
nicht mal damit beschäftigt, um wen es hier gerade geht, ja, oder an wen ihr euch hier gerade wendet, dann habe ich auch keinen Bock mehr. So, ne? Also ich finde, so ein bisschen Sorgfalt braucht es auch, um zu sehen, interessiere ich hier gerade überhaupt.
Ja, absolut. Das ist auch das immer das Erste, was ich wiedergebe. Erstmal ist es 50% Recherche, ne? Zu gucken, mit wem möchte ich sprechen, für wen ist das relevant, wer hat schon mal was zu dem Thema gemacht, wo man vielleicht eine neue Perspektive reinbringen kann oder eine ähnliche Geschichte auch erzählen kann, ne? Das kann ja sein. Es gibt ja auch, finde ich, auch Journalistinnen jetzt gerade auch freie, die sind so doll spezialisiert auf ein Thema, wo es dann ja auch, also wo es ja auch automatisch auch passen könnte, ne? Du hast auch nochmal so ein schönes Beispiel genannt in unserem Vorgespräch, wenn du jetzt zum Beispiel sowas bekommst, eine E-Mail, eine spannende Unternehmerin und die hat auch Kinder. So, willst du mit der nicht mal ein Interview machen?
Ja, genau.
Was braucht es stattdessen?
Also man muss sich immer klar machen, dass ich genauso wie ein PR-Mensch losgehen muss mit einem Argument. Also warum ist diese Person, dieses Thema relevant? Warum müssen wir das bringen? So, ne? Das heißt, ich gehe mit diesem Pitch zu einem Redakteur, zu einer Redakteurin, zu einem Ressortleiter oder Textchefin und sage, hier ist mein Thema, das ist mein Pitch. Diese Person geht mit diesem Pitch in die Konferenz und verkauft den nochmal. Also, das heißt, wir haben hier so eine ganze Kette von der PR-Mensch möchte mir eine Person ans Herz legen, ich pitche das bei der Redaktion, die Redaktion muss es in der Konferenz pitchen und dann führt es vielleicht zu einem Auftrag. So. Das heißt, ich brauche Argumente. Und ein Argument ist einfach nicht, hier ist eine spannende Unternehmerin und die hat auch Kinder. Das ist einfach, das kriege ich so oft geschickt. Und ich denke mir dann auch manchmal so, ich würde eigentlich gerne zurückschreiben, Leute, passt mal auf, so kann ich nicht arbeiten. Aber dann denke ich mir, ich muss jetzt den Leuten auch nicht ihre Arbeit erklären. So, dann, so, ne? So. Aber bei mir hat man wirklich sehr gute Chancen, dass ich ein Thema mit in eine Konferenz nehme oder das pitche. Also ich bin ja bei der Strive selbst in den Themenkonferenzen dabei, aber ansonsten muss ich ja eben selbst in die Redaktion das per E-Mail schicken, indem man mir sagt, was hat diese Person, was andere nicht haben? Was macht diese Person besonders? Über was kann diese Person sprechen? Was wäre sie bereit zu sagen? Zu welchem Thema kann sie auch was sagen, was edgy ist, was irgendwie noch nie irgendwo gelesen wurde? So, und dann kann ich losziehen.
Und was würdest du sagen, wie umfangreich kann sowas sein? Weil ich habe auch immer das Gefühl, desto länger das ist, so eine E-Mail, desto mehr verwässert es dann auch schnell
Genau.
wieder, ne?
Ja,
So, also
also
es
es
muss
ist
ja schon
eine,
auf dem
genau, die
Punkt sein.
Hemmschwelle zu lesen ist halt, je länger der Text ist,
Ja, okay.
desto härter ist die Hemmschwelle loszulesen. Das kennt man ja selbst, ne? Wenn man die Tageszeitung aufschlägt, wer das heute noch macht, ne? Und da ist dann so eine riesen Textwüste, da hat man immer so eine ähnliche Hemmschwelle, wie man weiß, ich muss jetzt gleich zum Sport, ne? Muss man sich so ein bisschen überwinden. Ich würde sagen, also auf keinen Fall ein PDF mitschicken, in dem der Pitch drin ist, sondern das muss wirklich in der E-Mail formuliert sein, weil das ist dann wieder ein Schritt zu viel, zu sagen, bitte öffnen Sie das PDF, sondern wirklich in 5, 6 Sätzen ganz prägnant sagen, das ist das, was ich dir hier verkaufen will und alles Weitere gerne, wenn du Interesse hast. So. Lass uns total gerne telefonieren. So, ruf mich jederzeit an, wenn du da noch weitere Fragen hast. Das finde ich immer total nett, wenn jemand das anbietet, weil ich halt einfach merke, in Telefonaten eröffnet sich manchmal eine ganze Welt. Ja, wenn ich den Leuten dann, also ne, manchmal braucht man dann so einen Anreißer und dann telefoniere ich mit den Leuten und dann merkt man so, krass, die hat ja noch eine ganz andere spannende Frau in ihrem Portfolio, die kann ich ja viel besser nehmen, zum Beispiel, ja. Und deswegen, also ich würde es nicht zu lang machen, sondern wirklich am besten noch so mit Bullet Points, wozu kann diese Frau sprechen, was sind deren Thesen, was sind die spannendsten Punkte in ihrem Lebenslauf, was kann man von der lernen? Wenn man das mal in Bullet Points so ganz kurz zusammenfasst, das ist das Beste, weil dann hat man direkt einen Überblick.
Und Jetzt, das wollte ich dich eigentlich gar nicht fragen, aber jetzt muss ich irgendwie das doch nochmal loswerden. Merkst du, dass viel mit KI gemacht wird in so Pitches, weil wo du gerade das mit den Bullet Points gesagt hast?
Nee, also die waren vorher, also auch schon vor KI
Okay.
kamen Mails, wo ich dachte, meine Güte.
Ja,
Also
okay.
kann ich jetzt nicht sagen. Also es ist jetzt
Ah,
nicht so,
okay.
dass ich manchmal denke, ach, das ist ja 100 Pro mit KI gemacht. Glaube ich
Ja,
nicht.
okay, ja, spannend. Spannend, okay.
Ja.
Ja. Und erzähl doch noch mal kurz so also wir haben jetzt schon gesagt, du schreibst für verschiedene Themen, du hast die Strive schon ein paar Mal, für verschiedene Medien, du hast die Strive jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Erzähl doch noch mal, wie so dein Arbeitsalltag, kann man das so sagen?
Ja,
Weil
ich habe
ich,
einen Arbeitsalltag.
ja, ne? Ja, aber also es ist natürlich was anderes, als wenn jetzt jemand, ne, fest irgendwo angestellt ist, ne?
Ja.
Ist bei mir ja auch so. Aber erzähl doch noch mal kurz, wie das so abläuft.
Genau, also es läuft so ab. Ich habe zwei Kinder. Wenn die morgens in ihren jeweiligen Einrichtungen verräumt sind, dann entscheide ich, meistens entscheide ich dann manchmal auch schon vorher, weil ich dann meinen Sohn bei der Kita droppe und dann bin ich eh schon bei meinem Büro um die Ecke. Genau, und dann entscheide ich mich, okay, bleibe ich heute zu Hause oder fahre ich in mein Journalistenbüro. Ich habe in Berlin Mitte ein Büro, das heißt Journalistenbüro blockfrei. Wir sind 12 freie Journalisten und Journalistinnen. Da hat jeder seinen Schreibtisch, wir sind eine Bürogemeinschaft und da arbeite ich wahnsinnig gerne. Wenn ich jetzt aber viele Gespräche an einem Tag habe oder wenn ich irgendwie weiß, ich will auf keinen Fall unterbrochen werden, dann bleibe ich auch gerne mal zu Hause. Genau, und ansonsten lege ich dann los. Also tatsächlich einfach viel E-Mails beantworten, viel Orga-Kram, Protagonistensuche, Interviewanfragen rausschicken, Interviewfragen erarbeiten. Und genau, das mache ich dann bis meistens so um 3:30 und dann bin ich nachmittags mit meinen Kindern zusammen. Manchmal arbeite ich aber auch natürlich länger. Dann übernimmt mein Mann oder wir haben irgendwie Unterstützung durch Babysitter. Und genau, also so meistens so von 8:30, 9 bis 3:30 bin ich am Schreibtisch. Entweder hier zu Hause oder im Büro oder ich bin halt auf Reportage unterwegs, bin am was entdecken, was herausfinden. Dann genau bin ich halt unterwegs, genau. Und ansonsten bin ich halt, ne, es ist halt irgendwie, das kennt man ja als Freiberufler, ne? Dann macht man mal einen Tag ein bisschen Buchhaltung, dann hat man irgendwie auf einmal den ganzen Tag Telefonate geführt und weiß überhaupt nicht, woher die jetzt auf einmal alle kamen.
Ja.
Dann gibt es auch wieder Tage, wo ich total so ein Deep Dive mache, wo ich wirklich einen Text schreibe, wo ich mir alles freiräume und weiß, okay, an dem Tag werde ich nur diesen Text schreiben und dann mache ich das E-Mail-Programm aus, mache ich das Handy leise und schreibe. So, übrigens ohne KI. Und genau, und manchmal gibt es auch so Tage, wo ich irgendwie Interviews abtippe und so vor mich hin dödel. Ja, genau.
Und was ist denn so ein Tipp von dir, weil ich finde es total gut, was du gerade gesagt hast, dass du dich dann einen Tag hinsetzt? Ist es dann, weil du auch den Druck hast, das abzugeben? Oder hast du da irgendeinen Tipp, dass du sagst, okay, du kannst, weil du alles ausmachst, ich könnte das zum Beispiel gar nicht. Und ich habe auch manchmal so Tage, wo ich auch einfach Sachen erarbeiten muss und schreiben muss und eigentlich nicht die ganze Zeit abgelenkt sein darf. Aber ich könnte nie mich da so konzentriert dann reinsetzen. Ich nehme immer jede Ablenkung wahr.
Ja, ich bin da absolut bei dir, bin ich
Ja.
auch Fan von, sich dauernd wieder ab- und rausholen zu lassen. Absolut, ich habe das auch gelernt, ne, dass ich gesagt habe,
Ja.
okay, wie kann ich es besser machen? Ich muss die Geräte ausschalten, weil wenn man eben nicht Open-End arbeiten kann, sondern wenn ich wirklich weiß, ich muss um 3:30 den Laptop zuklappen, dann muss ich das bis dahin geschafft haben. Und ich bin immer so 2, 3 Monate im Voraus ausgebucht. Und dann gibt es im Prinzip für mich so einen Plan, dass ich weiß, okay, den Text muss ich bis dann geschafft haben, weil wenn ich den bis dahin nicht schaffe, dann schaffe ich das wieder nicht und das wieder nicht und das wieder nicht. So, ne? Das heißt, es müssen immer so Ziele eingehalten werden, damit ich nicht in eine Panik komme. Und ich hasse diese Panik. Die fühlt sich irgendwie so eine Mischung an aus Übelkeit und ich krieg nicht so gut Luft und ich kann meinen Alltag überhaupt nicht mehr genießen, wenn ich weiß, ich hänge hinter meiner Arbeit hinterher. Das heißt, es müssen einfach immer diese, ne, an dem Tag muss der Text geschrieben sein und dann muss ich es halt auch durchziehen und dann muss ich diszipliniert sein und dann kann ich auch an anderen Tagen undiszipliniert sein.
Und die Ziele, wie hältst du die fest? Hast du irgendwie ein Notizbuch, wo du das reinmachst, oder machst du es im Kalender? Das frage ich jetzt ehrlich gesagt für mich.
Ich habe einen Moleskine-Kalender, also
Okay.
alles noch mit ganz analog. Und
Ja.
da sind dann zum Beispiel die Wochen, in denen ich für die Strive als Textchefin gebucht bin, die sind einfach komplett geblockt in diesem Kalender. Und ich
Okay.
weiß halt, ich werde in diesen Wochen natürlich meine E-Mails bearbeiten und ich werde in diesen Wochen auch vielleicht nochmal ein paar Zitate rausschicken bei einem Text, der fertig ist und wo die Redaktion mir den vielleicht ein bisschen später, als ich dachte, zurückschickt und ich noch die Autorisierungsschleife machen muss. So, ne? Aber abgesehen davon findet in diesen Wochen keine andere journalistische Arbeit statt.
Okay.
Und so ist das dann einfach eingeteilt. Und dann habe ich dann einfach so, dann steht dann also da drin, an dem Tag schreibe ich diesen Text, das steht da drin. Einfach, steht dann im Kalender. Und dann ist dieser Tag
Ja.
einfach geblockt für diesen Text.
Ja, super.
So.
Ja, ich, die Caro von Cube, die war ja auch bei euch bei einem Retreat mit dabei, ne? Bei der habe ich auch ein Coaching gehabt und sie hat mir das auch nochmal total nahegelegt mit dem Kalender und zwar halt analog, ne? Wo man es wirklich reinschreibt. Und habe ich noch nicht gemacht, mache ich aber auf jeden Fall.
Ja.
So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift und ich habe dich
Na, ist gut.
viel über Orga-Sachen
Nee,
gefragt.
aber das, ich meine,
Aber
es ist ja auch eine total
super
wichtige Frage, wie
spannend.
man sie als
Ja.
freier Journalist so arbeitet.
Ja, ich glaube, das wissen viele gar nicht.
Nee.
Also, ich muss auch sagen, wenn ich mit anderen auch spreche, egal ob das jetzt Kundinnen sind oder KollegInnen, kommt das ganz oft. Ja, frag doch mal die und die, ne? So, und pitch doch mal an die freien JournalistInnen jetzt, ne? So, und ich bin auch in so einer WhatsApp-Gruppe mit verschiedenen PR-Menschen. Und die sind aber tatsächlich alle so, dass sie sehr genau dann sagen, ja, die zu dem Thema und die aber besser nicht zu dem Thema, ne? Aber jetzt gerade so bei KundInnen merke ich das schon oft, ne? Dass sie dann sagen, ach ja, wieso, die können das doch vorschlagen und wenn es die eine Redaktion nicht macht, dann können sie es ja woanders pitchen.
Also ich pitche, und ich denke, das könnte deine Frage sein. Ich pitche wirklich nur, wenn ich eigentlich zu 95%
Überzeugt bin,
sicher bin, dass die
dass es
Redaktion das
genommen wird.
nimmt. Ja.
Ja,
Also ich bin
ja.
da, und ich denke, da muss man auch sehr genau, und da sind wir wieder bei der Verbindlichkeit, da muss man sehr, sehr genau arbeiten und sich überlegen, ist das wirklich was, was diese Redaktion braucht? Weil
Ja.
sonst verheizt man sich auch. Ich würde auch auf keinen Fall, das ist jetzt eher ein Tipp an freie Journalistinnen, ich würde auf keinen Fall eine E-Mail schicken und 10 Themen mitschicken. Das ist dann so random. Dann denken die so, ja, okay, wieso schickt die jetzt 10 Themen? Hat die gar nichts zu tun oder was? Ja? Ich würde
Ja.
2 Themen schicken.
Ja, okay. Ah ja, spannend.
Ja,
Spannend. Es
ja.
sei denn, man ist beauftragt und muss jeden Monat so und so viel Themen liefern.
Ja,
Das
klar,
ist natürlich was
logisch, ne?
anderes.
Wenn du jetzt
Ja,
bei
ja,
denen irgendwie so
ja.
ein Kontingent hast, so ein Retainer, wie man das ja nennt, ja,
Ja.
dann klar, es ist was anderes, ja. Aber wenn ich jetzt initiativ auf eine Redaktion zugehe, dann sollte man nicht so so eher Qualität vor Quantität, würde ich sagen. Und wirklich 2 Themen, die wirklich passen wie Arsch auf Eimer und sich wirklich vorher nochmal angucken, wie drehen die ihre Themen, wie verkaufen die ihre Sachen, ne? Wie schreiben die ihre Teaser, um das zu verstehen und das dann so ein bisschen nachzumachen. So, ja.
Ja. Ja, ich meine, ich habe das eh immer das Gefühl, wenn wir beide sprechen, dass wir irgendwie auch so ein bisschen so wie in einem Boot sitzen, weil es ja doch dann viel ist, was ich ja auch so mache, wie du es jetzt erzählst, ne, damit es dann auch tatsächlich auch
Ja,
ankommt. Ja,
ja.
ja. Lass uns noch mal, bevor wir hier abschließen, weil ich wusste das, dass wir natürlich länger reden, als ich eigentlich geplant hatte. Aber das Thema Community, ne, darüber haben wir uns ja auch schon mal
Ja.
oder schon öfter drüber ausgetauscht und dieses, wie kann ich auch als Person mich nach außen diese Sichtbarkeit schaffen, ne, dass ich irgendwie relevant bin oder relevant bleibe. Wie wichtig ist das, wenn man als freie Journalistin zu einem Medium geht? Also wie sehr es spielt Sichtbarkeit auch eine Rolle? Und merkst du das auch, wenn du Themen vorgeschlagen bekommst, dass man auch schaut, okay, wie sichtbar ist die Person? Ich meine jetzt gar nicht große Reichweite, sondern ist das jemand, die einfach die ganzen letzten 20 Jahre irgendwo in einem Dorf gesessen hat und noch nie draußen war? Oder schaut man schon, okay, die ist schon irgendwie präsenter?
Also, ich habe mich da auch viel mit beschäftigt, auch schon drüber geschrieben, also auch für den
Hm.
Journalisten, wie viel
Ja.
Sichtbarkeit brauchen wir jetzt alle oder müssen wir jetzt alle kleine Internetpersönlichkeiten werden? Also die Wahrheit ist die, dass eine große Reichweite, eine große Sichtbarkeit hilft einem vor allem, wenn man ein Buch schreiben will. Weil die
Ja.
Buchverlage gucken natürlich, bringt man seine eigene Fanbase mit und was sind das überhaupt für Leute, die da dieser Person folgen? So. Ne, da muss man natürlich auch unterscheiden. Das ist doch mal was anderes. Wenn ich jetzt eine Fanbase habe von Leuten, die alle total sportverrückt sind und ich will jetzt aber ein Buch schreiben über Geburten, dann denkt der Verlag natürlich auch so, ja, nee, okay, das einer, ne? Also Reichweite ist
Ja,
nicht immer
okay.
gleich Gold, ja. Also man muss
Ja,
natürlich auch
ja.
gucken, so, wen will ich überhaupt erreichen und sind das meine Fans, die ich da habe, die dieses Thema wollen, so. Bei Redaktionen ist es so, dass die Erfahrung zeigt, denen ist es wichtiger, dass man einen guten Text schreibt, dass man sein Handwerk beherrscht, dass man verbindlich arbeitet, dass man sich meldet, falls man die Deadline reißen sollte, aus welchem Grund auch immer. dass man rückmeldet, dass irgendwas mit dem Protagonisten nicht funktioniert hat, dass man umplanen musste, dass der Text, den man hinterher schickt, das ist, was bestellt war, also die Zeichenzahl, die Tonalität und so weiter. So. Weil die Erfahrung zeigt einfach, wenn ich 10.000 Follower bei Instagram hätte, wer würde denn jetzt ernsthaft an den Kiosk laufen und sich die FAZ holen, weil ich darin einen Text geschrieben habe? Wahrscheinlich nicht so viele. Das heißt, für die Redaktionen ist es wichtiger, dass ich wie eine Dienstleisterin einen guten Text abgebe, also mein Handwerk beherrsche. So. Aber natürlich ist es so, dass dieses ganze Thema Reichweite als Gesamtkonstrukt eine Rolle spielt. Und zwar, wo werde ich abends eingeladen und wen lerne ich da kennen? So, ne? Also auf welchen Events turne ich rum? Und ich glaube, gerade wenn es so um PR geht und wenn du dann deinen Kunden und dann Kundinnen verargumentierst, warum lade ich jetzt die Kira Brück ein oder warum lade ich die XY ein, dann kannst du natürlich auch damit argumentieren, die ist schon auch ziemlich aktiv und die würde dann auch von dem Event posten. Und das ist natürlich schon also wirklich ein Faktor, weil ich zum Beispiel bei einem dieser Abende auch Julia Hackober kennengelernt habe. Und so, ne? The rest is history. Wir haben jetzt dieses Netzwerk gegründet. So, es ist schon relevant, wo man so rumturnt. Und das ist natürlich auch ein absoluter Standortvorteil für mich. Ich bin in Berlin. Ich habe die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen abends. Wenn man jetzt, sag mal, irgendwo komplett dörflich lebt, ganz weit weg von allen Großstädten, ist das was anderes. Gar keine Frage. So, genau. So würde ich das sagen. Also für die Redaktion ist es weniger wichtig. Ich persönlich schaue natürlich aber trotzdem immer mir an, was machen die Leute so in den sozialen Medien, um einfach mal so ein Gefühl für diese Leute zu bekommen. Also wie wichtig nehmen die auch ihre Arbeit? Ja? Oder sind die komplett unauffindbar?
Ja, und das finde ich ist nämlich aber auch was, weil ich habe natürlich auch oft welche bei mir sitzen, ne, die sagen dann so, ja, aber bei LinkedIn ja irgendwie, ich habe, da guckt gar keiner und das interessiert irgendwie niemanden und bei Instagram eigentlich auch nicht so richtig. Und dann sage ich aber auch immer so, ja, aber ihr könnt doch trotzdem zeigen, was ihr macht, ihr könnt eure Expertise zeigen und vielleicht stößt jemand drauf, der sagt, genau diese Haltung suche ich gerade. Und dann ist es eben egal, wie viele Leute das den Post oder ne, kommentiert oder geliked haben, sondern es geht halt darum, dass man irgendwie auch gefunden wird. Und dafür ist natürlich Social Media total super, weil wir da nicht darauf angewiesen sind, dass jemand jetzt unbedingt direkt unsere Website findet, sondern man kann ein Stichwort reingeben und du kannst einfach da sein.
Genau. Es ist ja wie ein Archiv. Ne? Also es geht ja gar nicht nur darum, ob ich jetzt für diesen aktuellen Post so und so viele Likes oder Kommentare bekommen habe, sondern es geht ja auch darum, dass auf Long Term die Leute einen finden und sehen, ach guck mal, die steht für das und das Thema und dafür ist die auch ansprechbar. So, ne? Deswegen, ich würde auch immer raten, mir zu überlegen, muss es jetzt wirklich nur eine Story sein oder kann ich daraus einfach einen Post machen, weil der Post bleibt und den kann man
Er
finden
bleibt.
und den kann man sich angucken. So, ne? Und deswegen würde ich dann immer eher, wenn es um was Berufliches geht, einen Post machen. So, damit man eben diese Archivfunktion letztendlich hat. So. Also, und ich bekomme, also wirklich, ich bekomme oft die Rückmeldung, gerade wenn es um so Moderationen geht oder wenn ich auf Konferenzen eingeladen werde, um dann über diese Konferenz zu schreiben, beispielsweise hinterher noch so eine Broschüre zu machen über diese Konferenz. Ich kriege so oft gerückmeldet, du warst so sympathisch im Internet. Ja, das liegt natürlich auch an meinen Fotos. Also das war mir sehr wichtig, dass meine Fotos sehr authentisch sind, so ein bisschen shiny und happy. Und so bin ich auch. Ich liebe diesen Beruf über alles, ja. Und ich mache das so, so gerne. Und ich bin Freitagnachmittags immer auch so ein bisschen traurig, dass ich jetzt den Rechner zuklappen muss. Und denke, ach, erst wieder am Montag. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen transportiert und wenn man versucht, authentisch zu sein, dann bekommt man auch Aufträge. Ja, so ist das. Es ist halt leider nicht nur die wahre Leistung, sondern es ist eben auch so ein bisschen, wie verkaufe ich mich? Ich weiß, dass das ganz viele ganz blöd finden und ein Teil von mir findet es auch blöd, aber es ist halt so ein bisschen part of the game.
Ja, und ich finde, es ist ja auch eine wichtige Grundlage dafür zu schauen, mit wem man auch zusammenarbeiten möchte, weil es muss ja auch ein Vibe da sein. Und wenn ich die Person irgendwie, wenn ich mit der nicht klarkomme, dann steht auch nichts Gutes da draus,
Genau, und
ne?
es ist, ich sage das auch wirklich immer den jungen Journalistinnen und Journalisten, die mich so fragen, es ist ein People's-Business. Das ist es einfach.
Ja, es geht um Beziehungen,
Es geht darum, dass man gerne mit einem zusammenarbeitet und dass man, zum Beispiel, wenn ich mit Redakteuren oder Redakteurinnen telefoniere, ich frage immer, was ist denn gerade so los bei euch in der Redaktion? Ich habe das Gefühl, bei euch antwortet irgendwie gerade keiner mehr so richtig. Was ist denn so los? Erzähl doch mal. Und die sind meistens so froh, dass sie mal jemandem erzählen können, was gerade für
Was los
Fuck-ups
ist?
passieren, dass gerade umstrukturiert wird, dass die Budgets gekürzt werden, dass alle viel zu viel Arbeit haben und dann lassen sie sich bei mir aus. Und natürlich bleibt das bei mir, aber die Ich glaube, das ist doch was Urmenschliches, dass man so gerne auch mal gefragt werden würde, was ist eigentlich
Ja,
bei dir los? Und ich merke
absolut.
das so oft bei Abendveranstaltungen oder so, dass ich dann Leute frage, so, was machst du so, wer bist du so, was macht dir Spaß und so. Und die Leute fragen ganz wenig zurück. Und das ist wirklich einer meiner absoluten Top-Tipps, ja. Und das ist eigentlich Menschenverstand, ganz so Common Sense, ja. Frag die
Ja.
Leute, was treibt dich an, was macht dir am meisten Spaß bei deiner Arbeit, wofür stehst du morgens auf, was ist der wichtigste Aspekt an deiner Arbeit für dich, so, ne? Und die Leute lieben es, wenn sie mal was Tieferes gefragt werden, als einfach nur, wo wohnst du eigentlich in Berlin? So.
Es spielt jetzt auch schon direkt wieder ein ganz anderes Thema
Ja,
rein. Also
also echtes Interesse. So, ja.
welche Agenda hast du, wenn du irgendwo hingehst, ne?
Ja.
Und viele haben eben sagen, was bringt mir das, wenn ich da hingehe, ne? So, und das finde ich total gut, weil ich stelle auch immer total viele Fragen und ich erzähle da natürlich automatisch weniger von mir, aber ich glaube, dass es trotzdem total hängen bleibt bei den anderen, ne? Dieses
Ja.
Zuhören, Fragen stellen. Man muss gar nicht immer irgendwie so einen Pitch loslassen, was man irgendwie selbst alles Tolles macht, sondern die andere Verbindung, und dann sind wir wieder beim Thema Verbindung, ist oft viel wirkungsvoller.
Ja, also genau, einfach echtes Interesse und dann zu sagen, mit der hatte ich so ein tiefes Gespräch, ich möchte mit der arbeiten.
Ja, ich gucke noch mal, was die macht.
Genau, und das ist, glaube ich, viel, viel wirkungsvoller. Also ich glaube natürlich, dass ich als Journalistin, ich habe natürlich eine krasse Neugierde und ich möchte immer wissen, wie andere Menschen ticken, wie leben die, wie denken die über alles. Und das hilft mir natürlich in dem Fall. Und deswegen kann ich nur sagen, fragt die Leute einfach mal ein bisschen Sachen und dann beauftragen die euch gerne. So, also das kriege ich total oft zurückgemeldet. Die Leute arbeiten einfach gerne mit mir, weil ich eben auch über das eigentliche Ding, also den Text hinaus, mich für sie interessiere und einfach auch mal was investiere, wie zum Beispiel mal ein Mittagessen. Das
Absolut.
investiere ich ganz bewusst die Zeit. Und
Ja, richtig so.
ich weiß, dass viele Leute so denken, so, haha, das ist so ein Partyjob. Es ist kein Partyjob. Wirklich, Netzwerk ist Rente. Das ist wirklich meine Meinung. Weil man nur über Kontakte seine Aufträge bekommt. Meistens. Ja.
Das wäre jetzt eigentlich ein super guter Schlusssatz gewesen, aber ich habe noch eine letzte Frage
Ja,
an
bitte.
dich, die ich immer stelle, und zwar
Ja.
deine drei Tipps für Sichtbarkeit.
Also mein absoluter Top-Tipp ist, man muss sich selbst wichtig nehmen. Es ist im Prinzip so, wie wenn man in Therapie geht, ja, dann nimmt man sich ja auch wichtig und sagt, okay, ich möchte an meinen Themen arbeiten, ich möchte verstehen, wie ich ticke, wer ich bin und deswegen investiere ich diese Zeit. Und ich glaube, bei Sichtbarkeit ist es dasselbe, man muss sich selbst wichtig nehmen, um für sich zu sagen, meine Arbeit ist wichtig und das, was ich tue, ist wichtig und deswegen dürfen auch andere davon erfahren. Ich glaube, das ist so der absolute Mega-Punkt, ja. Das Zweite ist, also wirklich Mut zur Lücke. Ich weiß, dass viele, viele Leute total perfektionistisch sind und man darf wirklich nicht den Fehler machen, sich so Content-Creator anzuschauen und zu sagen, und so will ich jetzt auch posten. Weil man muss unterscheiden, die machen das den ganzen Tag. Die haben vielleicht sogar ein Team dahinter, die das für sie machen. Ja. Ich kenne auch Leute, die tatsächlich jemanden für Social Media angestellt haben, aber natürlich so tun, als wäre das alles, kommt alles von ihnen. Und man fragt sich als Außenstehender so, Gott, wie machen die das denn? Ja. Das ist so ein bisschen wie die Leute, die ein 2 Monate altes Baby haben und wieder krass geil ihr Unternehmen führen und in Wahrheit eine Nachtdoula haben, also jemanden, der sich nachts um dieses Baby kümmert, damit die Eltern schlafen können und das halt nicht transparent machen. Und alle anderen da draußen denken so, was sind das denn für super Menschen, dass die das alles schaffen und ich schaffe das nicht. Und das ist so einer meiner Hauptkritikpunkte an Social Media, dass wir alle, also dass man die Leute so an der Nase herumführen kann. So. Und dass man aber wichtige Teile dieses Support-Systems weglässt. So, jetzt komme ich schon wieder woanders hin. Also,
Ja,
ich will
Mut zur
sagen, Mut zur
Lücke.
Lücke, postet einfach authentisch, ja, und es muss nicht perfekt sein. Ich finde authentisch sowieso immer am allerbesten. So, weil es bringt ja niemandem etwas, wenn ihr da irgendwas postet und dann lernt man euch kennen und denkt so, hä, das passt ja alles überhaupt gar nicht zusammen. So, genau, also das würde ich empfehlen. Und der dritte Tipp ist, die Leute erinnern sich, wenn sie Aufträge vergeben wollen, an die Menschen, die sie zuletzt gesehen haben. So tickt einfach unser Gehirn. So, ja. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, kannst du das und das machen? Zum Beispiel gerade vorletzte Woche eine Textchef-Tätigkeit, einmal die Woche. Und ich schaffe das aber momentan nicht, weil ich jetzt eben bis September ausgebucht bin. Dann überlege ich, okay, wem konnte ich den Auftrag geben? So, dann denke ich natürlich zum allerersten Mal an mein Journalistenbüro, weil ich die Leute jeden Tag sehe. Und ich denke an mein Netzwerk, die Fundraiser Society, weil ich die halt auch ganz oft sehe oder zumindest digital. Wir haben ja auch WhatsApp-Gruppen. So. Und dann kommen dann die Leute, die ich bei Instagram oft sehe und die Leute, die ich bei LinkedIn oft sehe. So. Und deswegen würde ich sagen, alleine schon, damit die Leute an dich denken, poste hin und wieder. Es geht einfach nur um diesen Erinnerungseffekt, im Prinzip wie bei der Werbung. Ja? Du siehst immer wieder dieses eine Produkt und irgendwann kaufst du es halt. Und das ist halt, weil durch Social Media diese Möglichkeit gibt, sich immer wieder bei den Leuten in Erinnerung zu rufen. Das finde ich schon sehr genial, muss ich sagen.
Ja, super. Super gute drei Tipps, auch alles drei tatsächlich was, was ich hier noch nicht so gehört habe.
Fantastisch, oder?
Gut, richtig
Das
gut.
ist ja der Hammer. Da freue ich
Richtig
mich.
gut.
Ja, super.
Kira, vielen Dank für deine Zeit und für das Gespräch. Wir sind natürlich viel länger als geplant, aber das war uns ja beiden vorher klar. Ich habe alle Infos von dir und würde es in die Shownotes packen. Und genau, ich glaube, wenn jemand eine Frage hat oder einen Auftrag vergeben möchte, ab Oktober bist du wieder available. Ab
Genau,
Oktober 26.
am Oktober 26 bin ich wieder, kann ich wieder Sachen annehmen, genau. Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und danke für die tollen Fragen, Henrike. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern, wie immer. Ich finde, und das Wichtige ist, es war wirklich einfach wie immer. Also so wie wir es
Fand
immer
ich
machen. Wir
auch.
kommen dann von einem zum nächsten Thema und dann sind wir uns einig, Haken dran, nächstes Thema.
Nächstes Thema, genau.
Super gut.
Vielen, vielen Dank und dann, ja, bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao. Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.